Ralf Linde war 17 Jahre Leiter der Volkswagen Group Academy und dort verantwortlich für die Aus- und Weiterbildung von 650.000 Mitarbeitenden. Außerdem ist er Präsident der beiden Software-Schmieden 42 in Wolfsburg und Berlin. Gerade erschien unter dem Titel »Das Gefälle dieser Tage« sein erster Gedichtband. Warum man als Manager anfängt, Poesie zu schreiben, erklärt er in der aktuellen Folge von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast für Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries.
Mein Name ist Thorsten Frehmer.
Ralf, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo, ja, ich freue mich auch, bei euch zu sein.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Frehmer und Friedrich von Borries.
Ja, lieber Ralf, wir beginnen ja immer mit der biografischen Frage, wie unser Gesprächspartner, unsere Gesprächspartnerin zur Kunst gekommen ist. Wir kennen uns ja, weil wir gemeinsam für Volkswagen ein Kunstprojekt gemacht haben, wo 5000 Führungskräfte des Unternehmens sich mit Kunst auseinandergesetzt haben, sich von Kunst haben irritieren lassen. Mit dir wollen wir aber eigentlich heute nicht über Kunst sprechen, sondern über Poesie. Und deshalb an dich die Frage, wie bist du zur Poesie gekommen?
Ja, das ist eine schöne Frage, weil du sagst, wie kommt man als Manager in der Automobilindustrie dazu, Gedichte zu schreiben? Die Frage ist eigentlich eher umgekehrt. Wie kommt man, wenn man Lyrik studiert hat, dazu, Automanager zu werden? Weil mein Anfang und der erste Kontakt mit Lyrik und mit Schreiben kommt aus meinem Studium. Ich habe Sprechwissenschaften mit Schwerpunkt Lyrik und Rhetorik studiert. Seitdem schreibe ich und habe dann die Identität als Automobilmanager dazu gewonnen.
Dann bleiben wir noch mal einen Moment bei der Lyrik. Wie entscheidet man sich als junger Mensch, Sprechwissenschaften zu studieren und Gedichte zu schreiben?
Ja, ich habe mich erstmal entschieden, Erwachsenenbildung zu studieren. Das war zwar nicht sehr aussichtsreich, wenn man ehrlich ist. Die meisten meiner Kommilitonen sind dann anschließend Wirt geworden und haben mit Kneipe aufgemacht. Sprechwissenschaften, weil ich immer schon gut sprechen konnte tatsächlich. Also ich habe immer Spaß gehabt, auf Bühnen zu reden und habe damals ganz zufällig an einem Wettbewerb teilgenommen, als ich das erste Mal in der Fakultät war. Und das war der Wettstreit der deutschen Studenten im Reden. Und obwohl ich noch gar nicht an der Fakultät war, habe ich den für Bayern damals gewonnen und bin in den Bundesausscheid gekommen. Und das hat mich irgendwie gebunden und gefesselt an dieses Studium.
Und dann zum zweiten Teil, wie rutscht man, wenn man also kunstaffin ist, selber Gedichte schreibt, sich also irgendwie möglicherweise auch als Künstler fühlt, in die Automobilindustrie und bleibt dann da sein Leben lang?
Ja, also als Künstler habe ich mich damals nicht gefühlt, möchte ich sagen. Ich würde auch fast sagen, ich fühle mich heute noch nicht als Künstler. Das war ganz einfach. Also ich habe Pädagogik studiert. Ich fand das Arbeiten mit Menschen extrem spannend. Ich fand die Psychologie in der Arbeit total spannend und ganz banal, ich musste Geld verdienen, weil ich hatte einen kleinen Sohn. Irgendwie musste ich das Brot nach Hause bringen. Und dann habe ich angefangen bei Audi. Zunächst einmal als Trainer für Kommunikation, Rhetorik und solche Dinge und für Organisationsentwicklung. Das war so das Naheliegendste nach meiner Studienkombination.
In unserem Podcast geht es ja um Kunst, Gesellschaft und eben Transformation in der Wirtschaft. Wir suchen ja danach Ansätzen und das macht es natürlich total spannend, dass du diesen Poesieband veröffentlicht hast, jetzt aber als Manager mit sehr viel Verantwortung, der ja immer mehr Verantwortung im Konzern auch übernommen hat. Steigen wir vielleicht mal ein, wie war das Studium und die Beschäftigung des Studiums, hat es dir dabei geholfen?
Ja, das hat mir schon geholfen. Also der Zugang zu Texten und der Zugang zu einer anderen Sichtweise, den man ja, wenn man Texte liest oder Gedichte liest, bekommt, hat mir eigentlich durch mein ganzes Berufsleben sehr geholfen. Ich habe lange Zeit auch sowas wie Coaching gemacht, Beratung gemacht und Abteilungen geholfen, dabei sich weiterzuentwickeln. Und ein Punkt war immer, rauszutreten aus der jetzigen Situation und sich von einer anderen Situation aus zu betrachten. Und das kann Literatur ja wahnsinnig gut. Und das können Beispiele in Gedichten, auch in der bildenden Kunst wunderbar. Und deswegen habe ich das eigentlich durch mein ganzes Berufsleben hindurch auch versucht mit einzubeziehen.
Erfolgreich?
Ja, erfolgreich. Also das fing an damit, dass ich mit Vorständen, die ich unterstützen sollte beim Reden halten, mit denen habe ich dann den Zauberlehrling gesprochen, weil allein beim Sprechen solcher Dichtung man alles übt und perfektioniert, was man an Sprechkunst in sich trägt. Aber eben auch die Auseinandersetzung mit einem sensiblen Blick auf jemanden, der gerade was übernommen hat und nicht so genau weiß, wie er damit umgehen soll. Das steckt in dem Gedicht ja auch. Also die Sensitivität, die eigene Situation zu hinterfragen anhand von Beispielen aus der Literatur. Das hat sehr gut funktioniert. Man möchte es nicht glauben, aber das haben auch Menschen, die Ingenieur studiert haben, toll gefunden, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du in deinem Gedichtband sowohl sozusagen so allgemeine Lebensreflexionen vornimmst, als auch diese Perspektive auf Wirtschaft, auf Management bearbeitest. Und da fände ich es A spannend, wenn du vielleicht mal was vorliest. Wir haben jetzt ja ein Medium, wo man tatsächlich das Werk auch faktisch präsentieren kann, anders als wenn wir mit bildenden Künstlerinnen sprechen. Und vielleicht ein Beispiel nimmst, wo du vielleicht schon Erfahrungen hast, was passiert, wenn du das Leuten vorliest, die noch in Unternehmen sind oder wie sich, was da vielleicht Reaktionen sind.
Ja, kann ich machen. Also ich habe tatsächlich, weil du gerade die Quelle ansprichst, natürlich viel reflektiert über mein eigenes Arbeitsleben, also was mir passiert ist und was da war. Der Band ist sicher eine Mischung aus persönlichen Erlebnissen auch außerhalb der Arbeit und aus Arbeitserlebnissen. Ich kann gerne mal blättern, welchen Text ich vorlesen könnte. Moment. Also da fallen mir gleich ganz viele ein, aber ich schaue mal, welcher es sein könnte. Ja, vielleicht ein Text, der, also das ist jetzt wirklich sehr spontan, ich versuche den mal vorzulesen, kann jetzt noch nicht über die Resonanz berichten, weil ich natürlich in meiner Arbeitszeit ganz selten Gedichte vorgelesen habe, um nicht zu sagen gar nicht. Der Text heißt Leben in Skalen. Werten. Pausenlos. Ich finde, ich denke, ich sehe abschließend nach eingehender Betrachtung. Prüfen. Das Dargestellte erfassen, geläufige Indizien aus Anklängen zusammengesetzt. Unnötig, es offen zu lassen, sortiert, naheliegend, mit Sicherheit zutreffend. Sie ist, er hat, ihr werdet, kein Zweifel, ein geschulter Blick auf das Wesentliche. Das andere, irrelevant, eine Fata Morgana, flimmernd, nie Moment der Eindeutigkeit. Urteilen. Einwandfrei, 5, Vollidiot, glänzend. Nicht irisierend, nicht vage, kein Anfang. Durchs Nadelöhr geht nur ein Faden.
Du hast eben gerade gesagt, du hast in deinem Arbeitsleben nie Gedichte vorgelesen. In deinem Nacharbeitsleben hast du es aber schon. Ich selber war auf einer Veranstaltung von McKinsey, wo du vor Personalverantwortlichen aus ganz Deutschland auch dieses Gedicht vorgelesen hast. Und da gab es ja schon Feedback.
Ja, da gab es Feedback. Also das ist für mich eine ganz neue Erfahrung. Ich habe ja in meiner aktiven Arbeitszeit auch ganz viele Reden gehalten und häufig habe ich nachher von den Menschen, die mir zugehört haben, gehört, dass sie begeistert sind von dem, was ich da erzählt habe und wie ich es erzählt habe. Und das war für mich eine komplett neue Erfahrung. Bei McKinsey habe ich tatsächlich dieses Gedicht gelesen und die Menschen kamen nicht danach und haben gesagt, wir sind begeistert. Sondern, und das hat mich fast noch mehr gefreut, sie kamen und das war auch bei diesem Gedicht so und haben gesagt, wir sind berührt. Also weil dieses Gedicht speziell etwas anspricht, in dem wir eigentlich alle jeden Tag stecken. Wir schauen uns etwas nicht vorbehaltlos an, sondern wir sind bereit, sofort zu urteilen, wenn wir den ersten Satz von jemandem gehört haben. Oft urteilen wir schon, weil wir nur den Menschen kennen, der uns den Satz erzählt und verschließen uns damit ganz, ganz viele Türen. Und das ist das, was ich in der Arbeit ganz häufig erlebt habe, dass wir uns nicht genügend Zeit nehmen zu verstehen, was jemand sagen will, sondern vorzeitig werten, prüfen, urteilen und manche gute Idee schon zu Ende ist, bevor ich sie wirklich verstanden habe.
da würde ich total gerne einhaken, weil das ein Thema ist, was uns immer wieder begegnet, auch in diesem Podcast, die Zeit, die nicht vorhanden ist, sich die Gedanken zu machen. Und gerade in der Kunst, also auch in einem Gedicht, wie du es gerade vorgetragen hast, ja, man sich die Zeit nehmen muss, um sich Gedanken zu machen und um sich berühren zu lassen. Würdest du das so bestätigen, dass es in den Unternehmen sinnvoll wäre, Zeiträume dafür zu schaffen, sich mehr berühren zu lassen und mehr miteinander nachzudenken? Oder ist es was, was gar nicht mehr so geht? Sprich, hast du auch konkrete Erfahrungen im Unternehmen gemacht, zum Beispiel Kunst einzusetzen, weil du zu denen gehörst, die auch solche Gedichte schreiben?
Ja, also ich glaube, es ist unbedingt notwendig, sich mehr Zeit zu nehmen zum Nachdenken über Themen. Ich glaube, da sind sich auch alle einig, die in der Industrie oder egal in welchem Unternehmen arbeiten. Aber ich glaube, es ist nötig, sich das nicht separat zu nehmen, sondern es sich tatsächlich in den Arbeitsprozessen zu nehmen. Also das Reflektieren von etwas, was nicht gelungen ist. Auch das Reflektieren von etwas, das gelungen ist und die Frage, warum es denn gelungen ist. Das, glaube ich, machen wir im Arbeitsleben zu selten. Und ich habe häufig versucht, solche kulturellen Aspekte tatsächlich auch nochmal separat mit einzubeziehen. Wir haben zum Beispiel vor 2-3 Jahren einen Abend gemacht mit Axel Milberg. Mit dem habe ich mich auf eine Bühne gesetzt und wir haben über Transformation gesprochen und haben dabei Texte gelesen von Heinrich Böll, von unterschiedlichen Autoren, um die Parallelität von Transformation in der Literatur und in dem, was wir im Unternehmen erleben, darzustellen. War ein ganz toller Abend, der ganz, ganz viel positives Feedback hatte, weil es von der anderen Seite das Thema beleuchtet hat, ohne belehrend zu sein, sondern einfach nur Impulse gegeben hat zum Nachdenken, wo man sich Zeit genommen hat, über Transformation auf eine andere Art und Weise zu reden. Wir haben auch das Braunschweiger Staatstheater gemietet, um den Kirschgarten von Tschechow anzuschauen, um die Parallele zu entdecken zwischen der russischen Aristokratie, die Moderne verschläft und sich nicht darauf einstellen kann und in der Transformation untergeht, und unserem Unternehmen anzuschauen, was wir daraus lernen können. Also ich glaube, beides hilft, also sich rauszusetzen und Impulse zu sammeln, die ungewöhnlich sind für die Arbeitswelt, und auf der anderen Seite aber auch ganz praktisch sich in den Arbeitsprozessen die Zeit zu nehmen, um zu reflektieren, was eigentlich passiert.
Da würde ich jetzt doch gerne nochmal nachfragen, was kann denn ein Unternehmen vom Untergang der Aristokratie im Zarenreich lernen?
Naja, dass man es wahrnimmt, dass da gerade was passiert, was eine Umwälzung ist, die man nicht aussitzen kann. Also in Tschechows Kirschgarten versucht die Aristokratie, alles dafür zu tun, den augenblicklichen Zustand zu verlängern und sich nicht darauf einzustellen, dass er nicht verlängerbar ist. Es ist so ein bisschen die Hybris vergangener Erfolge oder die Hybris einer vergangenen guten Entwicklung. Und das ist, glaube ich, in den Unternehmen auch so. Wir berauschen uns an dem, was uns früher stark gemacht hat. Wir hängen an dem, was unsere Überzeugung war. Wir hängen an dem, was unsere Stärken waren. Und ich befürchte, dass in der Zukunft viele dieser Stärken keine Rolle mehr spielen werden.
Du hast viel über Transformation gesprochen. Transformation ist auch im Titel dieses Podcastes. Du hast auch ein Gedicht in deinem Band, das Transformation heißt. Vielleicht magst du das vorlesen.
Ja, das kann ich machen. Ich versuche, mein Mikro wieder einzuhängen. Ja, das Gedicht heißt tatsächlich genau so: Transformation. Die Orte auf den Schildern gibt es nicht mehr. Wegmarken ohne Bedeutung. Alte Passagen sind verschlossen. Gewohntes endet an Abbruchkanten. Gewissheiten verwelken, bevor neue erblühen. Verheißungsvoll zeichnet sich der Neubeginn ab. Er regt Unruhe unter den Sesshaften, verwandelt Refugien in winddurchlässige Unterstände, und der Fortschritt baut eine Straße ins All. Vorwärts, aufwärts, himmelwärts, die hinter den Dämmen gestaute Zeit läuft über den Rand. Portale sind einen Spalt breit offen, Vorläufer zwängen sich hindurch in den Transit. Ihre Spuren verlieren sich in der höheren Ordnung, die Angelegenheiten haben neue Namen. Kaum etwas bleibt ungeschoren in einer neuen Zeitrechnung. Alle fragen sich, was wird, und niemand, was bleibt.
Ist jetzt ja auch kein optimistisches Gedicht, oder?
Ja, Gedichte sind ja ganz oft nicht so, optimistisch. Aber es ist auch kein pessimistisches Gedicht. Weil ich glaube, es ist so, wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt, woran scheitern die meisten Transformationen, dann scheitern sie in der Regel daran, dass Menschen sich nicht einstellen können auf das Neue und auf manch liebgewordene Gewohnheit verzichten können. Und ich glaube, das müssten wir in Transformationsprozessen viel häufiger thematisieren. Das Gedicht beschreibt, dass das schwer ist, aber es zeigt ja auch, dass es geht. Und es zeigt, dass es immer Vorläufer gibt und Leute, die schon im Transit sind, wenn ich es noch nicht bin. Und ich glaube, dass es manchmal mehr Sinn macht, sich auf die zu konzentrieren, die aufbrechen wollen. Und nicht immer nur auf all die, die sich so schwer damit tun. Und ich glaube, wenn das der erste Durchbruch einer solchen Transformation da ist, hat man gute Chancen, dass der Rest mitgeht.
Sich nicht einstellen können auf das Neue, hast du gerade als Hindernis für Transformation bezeichnet. In der Kunst gibt es ja geradezu einen Zwang zum Neuen.
Ja.
Ein Künstler, eine Künstlerin, die was macht, was jemand anderes schon gemacht hat, könnte das vielleicht noch einmal als ganz neuen Weg postulieren, aber im Grunde gilt, immer wieder muss alles neu gemacht, neu erfunden werden. Können ManagerInnen von KünstlerInnen lernen, wie sie sich auf das Neue einlassen?
Ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass man von dem Grundgedanken, Dinge neu zu erfinden, Dinge in Frage zu stellen, das gehört ja zum Neuerfinden dazu. Also ich kann ja schlecht was neu erfinden, wenn ich nicht das, was besteht, in Frage stelle und überlege, ob das noch richtig ist, so wie es ist. Also insofern glaube ich, kann man da viel von lernen. Zumal Künstler, so wie, also die Künstler gibt es nicht, aber die Künstler, die ich kenne, eine große Fähigkeit haben, die Situation oder den Sachverhalt, um den es geht, aus einer ganz anderen Perspektive anzuschauen. Also es ist meistens ganzheitlicher als das, was jemand tut, der ein Ziel erreichen muss in der Arbeitswelt. Es ist meist auch ein bisschen politischer und gesellschaftlicher und allumfassender. Und ich glaube, dass man da sehr viel von lernen kann. Also sowohl aus dem Perspektivwechsel, es sich aus einer anderen Perspektive anzuschauen, als auch ernst zu nehmen, dass das Leben eigentlich ständige Veränderung ist. Also weil das hört sich so an, als wenn man in der Industrie immer alles so weitermachen könnte wie bisher. Das ist ja auch nicht so. Also die Veränderung ist ja das sich anpassen an sich verändernde Umweltbedingungen. Und das muss auch jemand, der in einer Firma arbeitet, tun, weil er sonst nicht Schritt hält. Und in den letzten Jahren verändert sich diese Umwelt auch viel schneller als vorher. Das heißt, die Fähigkeit, anpassungsfähig zu sein oder die Fähigkeit zu sehen, was sich verändert und wie ich mich darauf einstellen kann, die nimmt rasant zu. Deswegen glaube ich sehr, dass die Auseinandersetzung mit Kunst auch Menschen in der Arbeitswelt sehr helfen kann.
Da würde mich interessieren, du warst ja lange in der Autoindustrie tätig und hast ja da auch einen Einblick. Und als ich sagte, wir sprechen heute mit dir, zu einer Freundin, die sagte sofort, ja, auf der einen Seite Kunst, geht es ja auch darum, sich diese anderen Zukünfte vorzustellen, und darüber reden wir ja auch, also kann Kunst dabei helfen zu transformieren. Auf der anderen Seite dann der ganz nüchterne Blick, ja, aber wir sind ja im Shareholder Value gefangen und wir müssen die Ergebnisse produzieren, und ist das nicht vielleicht sozusagen der Punkt, der mich auch behindert? Also das ist vielleicht nicht nur die mangelnde Vorstellungskraft, sondern auch das System, in dem ihr arbeitet, die ja die Ergebnisse liefern müssen, und man macht den Blick vielleicht gar nicht auf, aber man hat diesen Muskel, man könnte sich das vorstellen, aber man muss ja abliefern in dem Geschäftsmodell.
Ja, ich glaube, dass das nicht das Problem ist, weil das Abliefern müssen hat ja in dem Wirtschaftssystem, in dem wir leben, über viele hundert Jahre gut funktioniert. Und die Anpassungsfähigkeit, um das Ergebnis zu verbessern, hat auch sehr gut funktioniert. Die Neuerfindungen, all das, was man in den letzten Jahren auf den Markt gebracht hat, was es noch nicht gab, was dem Kunden gut gefallen hat, was sich an verändernde Bedingungen angepasst hat. Also ich glaube, es ist nicht das Thema, dass die Ergebnisse zählen. Das konnten wir sehr gut und können wir, glaube ich, heute noch sehr gut. Das, was schwer zu verändern ist, ist Organisation. Also ist die von Menschen gemachte Form, in der Zusammenarbeit stattfindet. Weil wir es schon geschafft haben, und das gilt, glaube ich, für alle großen Unternehmen und Behörden und Parteien, in den guten letzten 50, 60 Jahren einen Apparat an Administration, an Verwaltung, an Überprüfung, an Kontrolle aufzubauen, der an Bedeutung extrem zugenommen hat und der sehr, sehr schwer zu verändern ist. Also es ist so, wenn du eine Organisation schaffst in der Organisation, dann hat die nur ein einziges Ziel, nämlich selber am Leben zu bleiben, sich selbst zu erhalten. Und wie erhält man sich in Organisationen? Man macht sich unverzichtbar. Man stellt Regeln auf, man stellt Schranken auf, man macht neue Gesetze, damit egal was passiert und wenn es Unternehmen untergeht, du bist der Letzte, der untergeht, weil du das beste Gesetz erfunden hast und die schönste Schranke von allen hast. Und da wir in dem Bereich, im sogenannten indirekten Bereich, so viel aufgebaut haben in allen möglichen großen Organisationen, ist das unglaublich schwer, eine solche Organisation in einen Wandel zu bringen. Weil das gleich für jeden existenziell wird, der an seiner Funktion und an seiner Wichtigkeit im Unternehmen hängt.
Du hast vorhin gesagt, dass du ja auch während deiner Zeit als Manager geschrieben hast und auch Gedichte geschrieben hast. Du hast sie aber nicht veröffentlicht, sondern machst das jetzt erst. Hat das nicht zu deiner Rolle, zu deiner Funktion gepasst? Wäre das ein Widerspruch gewesen? Hätte man dich weniger ernst genommen? Hattest du vor was Angst, Sorge? Oder hattest du jetzt erst am Ende deines Berufslebens ein Erlebnis, das dazu geführt hat, dass du gesagt hast, jetzt will ich das veröffentlichen? Weil in einem modernen Bild eines Managers, oder ich wünsche mir das, wäre das ja super, wenn kreative, künstlerisch denkende Menschen, dichtende Menschen in Unternehmen sind, bedeutende Funktionen haben, Verantwortung tragen und gerade deshalb oder trotzdem noch eine ganz andere Form von Produktivität ausleben können.
Ja, also ich glaube, das hätte jetzt meiner Reputation im Unternehmen keinen Abbruch getan. Also, dass man schreibt und Gedichte schreibt, das glaubt, die Zeiten sind tatsächlich vorbei, dass man dann gleich so ein Bild bekommt wie einer, der kann kein guter Manager sein, weil er auch noch dichtet. Ja, also ich glaube, das war auch nie mein Grund. Ich kenne auch viele Kollegen, die tatsächlich noch über viele andere Talente verfügen, von Musik machen bis malen, die sie in der Arbeit jetzt schwer anwenden können. Bei mir war es tatsächlich ein eher ganz einfach praktisches Problem. Also aus der Menge an Texten, die ich geschrieben habe, ein Buch zu machen, bedeutet am Ende zusammenhängend mehrere Monate nochmal über alles drüber zu gehen, nochmal daran zu arbeiten, nochmal Abstriche zu machen, nochmal konzentriert zu sein. Weil für mich die Kunst im Gedichteschreiben in erster Linie im Weglassen liegt, also im Behauen des Steins, bis er so gut aussieht, dass man ihn nehmen kann oder so genau trifft, was ich sagen will. Und das ist einfach eine intensive Arbeit. Deswegen, ich wusste immer, dass ich, wenn ich fertig bin mit Arbeiten, mich mit Texten und Gedichten beschäftigen will. Ich wusste aber auch, dass ich dazu einen Zeitbooster brauche, der ein paar Monate hat. Und den habe ich tatsächlich nach meiner Arbeit genommen, habe mich sofort hingesetzt und angefangen, die Texte alle in Form zu bringen nochmal und zu überarbeiten. Und ja, das hat einfach Monate gedauert. Und es braucht eine gewisse Konzentration im Kopf, um das zu machen und eine gewisse Fokussierung, die man nicht unbedingt hat, wenn man vorher einen langen Arbeitstag hatte. Da ist mir das tatsächlich nie gelungen. Und was mir auch nie gelungen ist, ist zu sagen, komm, das machst du jetzt mal eine Woche in den Ferien. Also ich brauchte tatsächlich diese Monate, die seitdem vergangen sind, um das Projekt für mich so abzuschließen.
Okay, jetzt habe ich aber einen Punkt, den ich nicht verstehe. Ich rede mit dem Menschen, der für die Fort- und Weiterbildung von 650.000 Mitarbeitern bei Volkswagen zuständig war, der sagt, es gibt viele KollegInnen, die ganz tolle Talente haben, die sie in der Arbeit nicht ausleben können. Der sagt, es wäre für Manager aber durchaus gut und damit auch gut für das Unternehmen, wenn Menschen diese Talente haben. Und dann würde ich sagen, sie auch schulen, weiterentwickeln und ausüben. Und hat es bei sich selber sozusagen nicht hinbekommen, zu sagen, für mich als Manager ist es wichtig, dass ich in meiner Arbeitszeit dieses halbe Jahr habe oder diese 3 Monate, um diese Kompetenz und Fertigkeit auszuüben, weiterzuentwickeln, weil mich das zum besseren Manager machen würde.
Ja, der Nachweis, dass mich das zum besseren Manager machen würde, der ist ja noch nicht erbracht. Aber ja, es ist schon natürlich so, dass also ich habe immer versucht, das, was ich an Kunstsinnigkeit mit mir herumgetragen habe, eben in unterschiedlicher Form in die Arbeit mit einzubringen und nutzenstiftend irgendwie für die Menschen, die diese Leistungen in Anspruch genommen haben, für die was damit anzufangen. Aber das andere ist ja ein sehr persönliches Ding. Also das ja, es hat jetzt in der Arbeit wahrscheinlich nie niemanden interessiert, dass ich der zweite Hölderlin werden möchte, der ich nie werden kann. Aber also das
die Zeit
ja,
zeigen.
Ja, das, nee, ich glaube, das braucht die Zeit nicht zeigen, da bin ich ganz realistisch. Aber ja, ich hätte auch ein halbes Jahr Zeit nehmen können und rausgehen können aus dem Unternehmen, so ein Sabbatical machen, um das fertig zu machen. Aber für mich war das nicht das Gefühl, dass das reif ist. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt ansteht. Ich hatte das Gefühl, dass ich das wirklich machen will in einer zweiten Phase. Und ich kann auch tatsächlich jetzt, nachdem ich es gemacht habe, sagen, es wäre jetzt auch schwer, wieder zurückzugehen. Es ist eine Fokusverschiebung, es ist eine komplette Änderung der Arbeitsweise. Es hat etwas, das es mir jetzt unmöglich machen würde, nochmal das zu machen, was ich schon gemacht habe. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich es angeschlossen habe und nicht eingeschoben habe, weil ja, ich finde, es ist für mich jetzt runde.
Dann würde ich nachhaken und auf die Arbeitsweise eingehen, weil du sagst, du hast es jetzt ja nach deinem Ausstieg fertig gemacht und du warst vorher, hast als Führungskraft sozusagen warst für diese vielen Menschen verantwortlich und jetzt ist man ja in einer sehr intimen Arbeitsweise. Gab es da eine ganz andere Erkenntnisse? Hast du mit einer Lektorin, mit einem Lektor zusammengearbeitet? War das für dich neu, dass du zu anderen Regeln, anderen Diskussionen gezwungen worden bist? Und was hat man dafür gelernt? Oder was könnte man da weitergeben? Wie unterscheidet sich das für dich denn?
Ja, das ist auch eine sehr schöne Frage. Also einmal, weil ihr das schon zweimal gesagt habt, für 650.000 Menschen verantwortlich war ich nicht. Also ich war Chef der Weiterbildung des Konzerns und in diesem Konzern arbeiten so viele Menschen und insofern haben die alle irgendwann mal von den Leistungen profitiert, die die Organisation angeboten hat. Aber die Frage ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, aber was deutlich anders ist, ist, dass die Arbeit an dem Buch eine unmittelbar authentische, ehrliche Arbeit war und ich eine Menge einstecken musste in diese Arbeit. Also weil ihr kennt das vielleicht in der Industrie und in Unternehmen, gibt man sich nicht so offen Feedback. Ne, manchmal merkt man erst, dass man out ist, wenn man nicht mehr auf der Stelle sitzt. Also und vorher hat trotzdem keiner was gesagt. Also es ist nicht so eine Feedback-Kultur, in der man jeden Tag hört, das ist gut, das ist nicht gut. Als meine Lektorin das erste Mal gesagt hat, also das Gedicht würden wir jetzt lieber nicht reinnehmen, das ist ein bisschen flach, musste ich schon irgendwie so dreimal tief durchatmen und meine Eitelkeit in den Griff bekommen, bevor ich gesehen habe, dass sie leider recht hat. Also es ist eine ganz intensive persönliche Arbeit gewesen, die mich am Anfang etwas irritiert hat und mit der ich zurechtkommen musste, die ich inzwischen als unglaublich wertvoll und sehr, sehr schön ansehe. Es war tatsächlich ein Wechsel in der Art und Weise, wie man über Arbeit spricht. Einer, der mir unglaublich gut getan hat, der mir ganz, ganz viel gebracht hat, der mich sehr weitergebracht hat und den ich sehr genossen habe. Auch das ist ein Grund dafür, dass ich ganz schwer wieder in ein System gehen könnte, in dem eigentlich ein offener und ehrlicher und so klarer Umgang miteinander fast nicht möglich ist.
Du hast vorhin gesagt, für dich war das Arbeiten an den Gedichten ein Arbeiten, wo es ums Weglassen ging. Du hast jetzt gesagt, die Arbeit mit der Lektorin war eine, wo es um Ehrlichkeit, um Authentizität ging. Und müsste nicht die Schlussfolgerung sein, dass man auch in Unternehmen die Kunst des Weglassens, die Ehrlichkeit und die Authentizität hineintragen müsste?
Ja, also unbedingt. Das Thema Authentizität ist, glaube ich, eines der entscheidenden, dass man glauben kann, was jemand sagt, dass man selber so sein darf, wie man ist. Du hast das eben angesprochen mit dem Künstler in der Unternehmung. Ich glaube, es geht in erster Linie darum, dass wir die Menschen so akzeptieren, wie sie sind und dass jeder so sein kann, wie er sich das vorstellt und wie er ist. Und ich glaube, dass wir ganz häufig in der Arbeit Situationen haben, in denen Menschen so sind, wie sie glauben, dass man sein müsste als Manager oder als Führungskraft und eben nicht unmittelbar das sind, was sie sind. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Authentizität, man selber sein, in jeder Organisation, egal ob das ein Industrieunternehmen ist oder eine NGO, das ist völlig wurscht. Also es bringt das System insgesamt weiter, weil deine Ergebnisse einfach andere sind, wenn du dich nicht den ganzen Tag verstellst und Angst davor hast, dass jemand nicht gut finden könnte, was du machst oder wie du bist. Und das ist ja ein Teil von Authentizität, dass ich zwar so sein kann, wie ich bin, dass aber, wenn wir miteinander in Diskussion kommen oder Auseinandersetzung, dass es mit einer gewissen Achtung vor dem, was du bist, passiert. Also, dass es nicht ich nur so sein kann, wie ich bin, sondern dass ich bei jedem anderen, dem ich begegne, eben auch respektieren kann, dass der so ist, wie er ist. Und dann ist man auf einer anderen Ebene der Diskussion.
Ja, ich würde eigentlich klarerweise sagen, dass wir am Ende ja immer fragen, womit trainieren Sie Ihren Fantasiemuskel oder du? Aber das ist ja hier relativ eindeutig, weil du ja dein Training mitgebracht hast und daraus zwei Gedichte vorgetragen hast.
Ich kann dir aber trotzdem eine Antwort auf diese Frage geben, die anders ist.
Dann gib die Antwort und dann stelle ich trotzdem noch eine letzte. Also, wie trainierst du deinen Fantasiemuskel?
Ja, ich trainiere den Fantasiemuskel, indem ich mich tatsächlich sehr ordentlich mit allen möglichen Themen auseinandersetze, die Anstoß sein könnten, ein Gedicht zu schreiben. Also es ist nicht so, dass ich in der Ecke sitze und die Erkenntnis habe, oh, ich könnte mal etwas über Zweifeln schreiben oder ich könnte mal etwas über ein anderes Thema schreiben. Das gibt's auch. Aber ich versuche tatsächlich, meinen Fantasiemuskel zu trainieren, indem ich viele Bücher lese, versuche, jeden möglichen Impuls aufzunehmen und am liebsten Abseitiges. Also etwas, das man nicht jeden Tag liest. Als letztes habe ich von Sloterdijk Die Farbe Grau denken oder so ähnlich heißt das Buch gelesen, weil ich interessant fand, ein Buch zu schreiben nur über Grau. Hat mich sehr inspiriert, vielleicht mache ich ein Gedicht über Grau. Also es ist schon Arbeit, auch fantasievoll zu bleiben, indem man sich das, es ist ein Aneignungsprozess, also ich versuche schon viel an Impulsen aufzunehmen, damit in mir Impulse entstehen können.
Ich habe das Buch auch gelesen, also vielleicht ist es gar nicht so abseitig, aber ich wollte die Frage im Grunde ein bisschen transferieren. Du hast eben gesagt, du würdest nicht mehr in Unternehmen zurückgehen, weil du ja auch selber transformatorische Prozesse auf deiner Ebene durchlaufen hast. Wenn du das aber jetzt müsstest, was würdest du anders machen, beziehungsweise wie würdest du in der Ausbildung jetzt den Fantasiemuskel von und mit Mitarbeitenden trainieren?
Ja, also das... Also ich habe mir vorgenommen, als ich aufgehört habe zu arbeiten, dass ich nur noch Sachen mache, die mich berühren. Und dass ich nur noch Sachen mache, die vielleicht für andere Menschen auch sinnvoll sind. Und dass ich auf keinen Fall mehr das mache, was ich bisher gemacht habe und was ich schon kann. Also für mich war so eine Vorstellung, etwas ganz Neues zu machen, frisch anzufangen mit was, Anfänger zu sein, die hat mich sehr inspiriert. Wenn ich zurückgehen würde, dann würde ich versuchen, dass ich, also ich nehme ein ganz konkretes Beispiel. Ich glaube, ich würde alles, was an Führungsseminaren, an Verhaltensseminaren und solchen Dingen, die in Unternehmen existieren, die würde ich einfach sein lassen. Dafür würde ich einen großen Reigen an Inspiration und Impulsen organisieren. Also etwas, das die Menschen berührt, etwas, das in mir etwas auslöst, was ein Seminar nicht auslösen kann. Ich würde einfach versuchen, aufhören, Antworten zu geben auf Fragen, zu denen eigentlich niemand Antworten hat. Und das, was wir immer versucht haben mit Menschen, die anscheinend verstanden haben, wie Transformation funktioniert, mit Gurus der Transformation, denen abzuschauen, wie es geht, das würde ich gänzlich aufhören, weil das nicht funktioniert. Jeder muss seinen eigenen Weg finden, jeder kann auch seinen eigenen Beitrag zu dieser Transformation beitragen. Und ich glaube, man kommt da eher drauf, wenn man inspiriert wird, wenn man andere Welten kennenlernt, wenn man sich öffnet in die Welt und nicht, wenn man in einem Klassenraum sitzt, wo ein Lehrer erzählt, wie angeblich die Welt funktioniert. Das stimmt in der Regel eben nie.
Ja, aufhören, auf Fragen Antworten zu geben, auf die es keine gibt. Offenheit zulassen, das ist ein wunderschönes Ende, finde ich. Lieber Ralf, vielen Dank für diese interessanten Perspektiven und dieses offene Gespräch zwischen Unternehmensalltag und Poesie.
Ja, und Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke euch.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.